Ich würde gerne ein kleines Experiment mit euch am Anfang machen. Ich brauche also euch alle. Keiner muss nach vorne kommen, keine Angst. Ihr braucht einfach nur zwei Hände. Nehmt eure beiden zwei Hände vor euch. Keine Angst, passiert nichts, wirklich nicht. Versprochen. So, und jetzt drückt die mal richtig kräftig gegeneinander. Ist jetzt keine Sportübung, obwohl es auch eine Übung ist. So richtig heftig, bitte, ja, dass ihr rot werdet im Gesicht. Noch sehe ich keine. Ja, okay. So, danke. Könnt wieder entspannen. Und das Gleiche macht er heute Mittag mit einer Tomate dazwischen. Ja? Das ist ein Scherz, müsst ihr nicht mit einer Tomate machen. Aber wenn ihr das jetzt mit einer Tomate gemacht hättet, was wäre passiert? Hat einer einen Vorschlag? Sie? Platz. Genau, platzt, richtig. Also du vertraust auf deine Kräfte, ist richtig. Ich glaube, eine Tomate kriegt jeder von uns hin. Also mit schön viel Druck würde die Tomate in alle Richtungen platzen. Man wäre hinterher richtig vollgespritzt. Und warum ist das so? Warum wäre die Tomate kaputt gegangen? Das sind so banale Fragen, ne? So Physik, erste Klasse oder sowas. Weil wir einfach extrem viel Druck auf diese Tomate ausgeübt hätten und diesen Druck kann die Tomate nicht standhalten. Also da ist keine entsprechende Festigkeit da, das heißt, die geht kaputt, die platzt. So ist das. Die Hände sind nicht geplatzt, als wir gerade gedrückt haben, weil die entsprechenden Gegendruck produzieren und unsere Hände anders beschaffen sind, die können diesen Druck ab. So ist das. Warum dieses Experiment? Auf uns Menschen lastet ständig Druck. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, jetzt nicht dieser Druck unbedingt, sondern ich zitiere mal, die Körperoberfläche eines Menschen beträgt durchschnittlich 1,73 Quadratmeter. Frauen ein bisschen weniger, Männer ein bisschen mehr in der Regel. So lasten auf jedem Menschen durchschnittlich 17.300 Kilogramm Luft. So viel wie 3 bis 4 ausgewachsene Elefanten. Ich wusste nicht, ob dir das bewusst ist. Aber dieser Belastung können die Menschen gut standhalten, da die Belastung der innere Druck der Körperzellen entgegenwirkt. Also wie mit den beiden Händen, das geht gut, weil der entsprechende Gegendruck da ist. Und auf die einzelne Körperzelle wird nur ein sehr kleiner Teil des gesamten Drucks ausgeübt. Also deswegen kriegen wir das hin, deswegen geht das. Aber dennoch wirkt sich der Luftdruck unmittelbar auf die Gesundheit vieler Menschen aus. Und, Zitat Ende, wetterfühlige Menschen, ich weiß nicht, ob du zu diesen Personen gehörst, die kennen das, auch Menschen mit Atemproblemen. Je nachdem, wie die Wetterlage ist, ob Hochdruck, ob Tiefdruckgebiet, merken wir das an unserem Wohlbefinden. Ja, das hat einen Einfluss auf uns. Also wir Menschen sind eigentlich ständig Druck ausgesetzt. Aber was uns oftmals viel mehr zu schaffen macht, ist nicht der äußere Druck, sondern der innere Druck, der psychische oder seelische Druck, den wir Menschen auch kennen. Ausgelöst durch besondere Anforderungen, die wir vielleicht haben, herausfordernde oder schwierige Umstände, Tragödien. Und all das lastet wirklich auf uns und will uns niederdrücken. Und solche Umstände, die haben dann einen ähnlichen Effekt wie ein viel zu hoher Druck auf unseren Körper. Da passiert nämlich meistens das, wir verlieren die Orientierung und den Überblick. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du in solchen Drucksituationen bist. Man hat manchmal, man weiß einfach nicht, wo an der Kopf steht. Man hat keine Peilung mehr, keinen Überblick, keinen Plan. Wir fühlen uns schlecht in der Regel und stehen auch in der Gefahr in solchen Situationen, ich sage das mal so, zu zerplatzen wie eine Tomate, weil wir nämlich dazu tendieren, in solchen Situationen schlechte Entscheidungen zu treffen, falsch zu reagieren oder aber wir versuchen, den Druck durch falsche Ventile zu reduzieren. Weil das will man ja, man möchte weniger Druck spüren und die falschen Ventile sind die typischen, zum Beispiel Alkohol, zum Beispiel Drogen, zum Beispiel Sex oder Ablenkung jedweder Art. Was wir in solchen Situationen, wenn wir so extremen Druck ausgesetzt sind, unbedingt brauchen, ist auf der einen Seite Druckreduzierung und auf der anderen Seite eine stärkere und größere Widerstandskraft, damit wir dem Druck standhalten können. Und die Frage ist, wie geht das? Und darum geht es heute in der Predigt, denn David macht uns vor, wie wir das lernen können, wie wir es ihm gleich tun können, wie wir mit solchen belastenden Situationen, mit solchen Drucksituationen umgehen können. Und für alle die nicht genau wissen, wo wir uns befinden, 1. Samuel-Buch, da sind wir immer noch in der Bibel. im Alten Testament, aber in diesem Fall sind wir ganz am Ende vom 1. Samuel-Buch angekommen, in Kapitel 30. Das ist heute der Text, um den es geht. Und bevor ich da einsteige und uns gleich auch den Text vorlese, möchte ich aber kurz so eine Art Backup machen, also nochmal eine kurze Wiederholung, damit wir verstehen, was eigentlich die Situation ist. In der letzten Predigt, bevor wir unsere Sommer-Social-Specials hatten, da ging es um schlechte Abkürzungen, die David hätte nehmen können. Es ging nämlich darum, dass er Saul, den König, der ihn verfolgte, sein Schwiegervater, aber der ihn umbringen wollte, den hätte David tatsächlich mit einem Klacks selber umbringen können und so die Abkürzung nehmen können, dass er schneller wieder König schneller König wird, denn das war ihm ja versprochen, das war das, wozu er gesalbt worden ist. Aber David hat das nicht getan. Also die Situation war, Saul war in der Höhle, David war mit seinen Männern da hinten in der Höhle und hätte ihn beim auf Toilette gehen sozusagen umbringen können. Aber David tut es nicht, weil er wusste, das wäre nicht in Gottes Sinn gewesen, das wäre falsch gewesen. Aber vielleicht erinnerst du dich an die Situation, David war auf der Flucht vor Saul. Saul wollte ihm an den Kragen und David musste dann zu dem Zeitpunkt schon mit seinen Männern, er hatte mittlerweile so 600 Soldaten um sich geschart, immer wieder fliehen, sich immer wieder verstecken, immer wieder die Orte wechseln und so weiter. Und irgendwann sagte David sich, nee, so geht es nicht mehr weiter, ich werde mit meinen Männern zu den Feinden von Israel, nämlich den Philistern, sozusagen übersiedeln, denn wenn ich das mache, dann wird Saul mich da nicht mehr verfolgen. Wenn ich bei den Feinden bin, dann wird er sagen, okay, über die Grenze gehe ich nicht, weil sonst fange ich ja einen Krieg an, das will Saul nicht, also gehe ich zu den Feinden. Und so tat David das auch, er ging tatsächlich zu den Philistern und genau genommen ging er zu einer Stadt der Philister. Die Städte, die Großstädte der Philister hatten alle so Fürsten, also sowas wie so eine Art Ministerpräsident, der da dieses Ding regierte. Und in dem Fall kam er in die Stadt Gath. Und dort war Achish, der Fürst der Philister. Und er sagte, hier kann ich bei dir bleiben. Und der Fürst, dieser Achish, dachte sich, oh, der David, der soll ja von Saul getötet werden. Der hat also die Faxen dermaßen dicke von seinem eigenen Land. Der wird mir schon nicht zur Gefahr werden. Im Gegenteil, den kann ich vielleicht gut für mich gebrauchen. Also durfte David mit seinen Männern bleiben. David dachte sich aber, ich will lieber nicht zu nah bei dem dranbleiben, weil so richtig übergelaufen bin ich ja nicht. Das ist ja nur so eine Art Selbstschutz. Deswegen hat er den Achish gebeten, hey, kann ich vielleicht in einem Dorf außerhalb von dieser Stadt mich niederlassen? Und der Achish sagte, ja, kannst du machen. Und gab ihm eine Ansiedlung ein paar Kilometer weit weg von Gath in der Wüste, die nannte sich Ziklag. Und dort wurde David mit seinen Leuten, ich sag's mal so, sesshaft. Die schlugen nicht nur ihre Zelte auf, sondern sie richteten sich dort häuslich, wohnlich ein. Sie bauten Häuser und sie hatten auch Familien. Es war nicht nur so eine Männertruppe, sondern die hatten Frauen, die hatten Kinder mittlerweile. Und dort richteten sie sich sozusagen auf ein Leben ein, nicht mehr auf der Flucht. Und das war für sie etwas ungewohnt Neues. Von dort aus startete David dann immer wieder Kriegszüge, so kurze Raubzüge, aber nicht, wie Achish vermutete, in Richtung Israel, sondern in die südliche Gegend von dort. Und dort lebten die Amalekiter und andere Völker. Also die raubte er sozusagen aus, aber nicht sein eigenes Volk. Jetzt kam es eines Tages zu der Situation, das lesen wir in 1. Samuel Kapitel 28, dass die Philister wieder Krieg gegen Israel führen wollten. Und dazu zogen die alle ihre Truppen zusammen. Und Achish, der Fürst von Gath, war natürlich mit seinen Truppen auch dabei. Und der dachte sich, ja klar, David und seine Männer, die sind mit am Start. Und da sagte er auch zu David, du bist dir doch im Klaren darüber, dass du mit deinen Männern auf unserer Seite in den Kampf ziehen musst. Natürlich, antwortete David, du wirst selbst sehen, was dein Diener leisten kann. Gut, sagte Achish, ich mache dich zu meinem ständigen Leibwächter. So, und das müssen wir uns jetzt mal für einen Moment vorstellen. Das war nämlich eine knifflige Situation für David. Denn wenn er jetzt nicht mitzog und sagte, ich habe so viel zu tun, ich kann doch nicht mit, dann würde er sich ja verraten. Dann würde Achish sagen, Moment, wie loyal bist du mir denn wirklich? Und das wäre für David sehr, sehr gefährlich gewesen. Wenn er aber mit ihm jetzt in den Kampf zog, auch noch als persönlicher Leibwächter von diesem Fürsten, dann müsste er unweigerlich gegen sein eigenes Volk kämpfen, zu dessen König er ja nach Gottes Zusage eines Tages werden sollte. Ja, er müsste vielleicht sogar gegen seine eigenen Brüder, gegen seine eigenen Verwandten kämpfen. Dazu kam, nicht nur David sollte mit in den Kampf ziehen, sondern seine kompletten Soldaten und Männer auch. Alle seine Männer mussten mit. Und in diesem Fall war klar, das war nicht so ein anderthalb-, zweitägiger Raubzug ins Süden des Landes, sondern das würde ein längerer Kriegszug werden gegen das eigene Volk. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast gerade angefangen, ein relativ normales Leben zu führen. Du bist sesshaft geworden, nachdem du ständig auf der Flucht gewesen bist, in Zelten gewohnt hast oder in Höhlen oder wo auch immer. Du hast eine Familie, du hast eine Frau, du hast Kinder oder hast einen Mann und Kinder, je nachdem, aber in dem Fall aus der Perspektive der Soldaten, du hast eine Frau und Kinder. Ihr habt gerade euer Haus gebaut und jetzt heißt es, wir ziehen in den Kampf gegen das eigene Volk, gegen die eigenen Verwandten und müssen unsere Familien hier zurücklassen. Und ich bin mir sicher, dass einige der Soldaten von David gesagt haben, also die Idee, David, finden wir nicht so geil. Da gibt es tollere Ideen. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere Soldat das auch laut, mehr oder weniger laut geäußert. Aber wie das halt ist als Soldat, man hat da keine Wahl, man muss mit. Und so war das auch. Die Soldaten machten sich also bereit, sie verabschiedeten sich von ihren Familien und immer in dem Bewusstsein, vielleicht wird es das letzte Abschiednehmen sein, vielleicht kommen wir nicht wieder aus diesem Kampf zurück. Und so zogen sie los. Drei Tage lange Reise in den Norden und dann trafen sie auf die anderen Heere der Philister. Und dann kommt es zu einem Punkt in der Geschichte, wo man, wie ich finde, so richtig cool Gott im Hintergrund sehen kann, wie er die Geschicke lenkt. Der wird gar nicht erwähnt, aber man kann es quasi erahnen. Denn die anderen Fürsten der Philister sagen, hör mal, wen bringst du denn damit? Das ist doch David, der hat doch unseren Goliath umgelegt. Bist du verrückt zu dem Achish? Und er sagt, wieso, das ist ein loyaler Typ, der tut nichts und so weiter. Ja, ja, der tut nichts. Schick den sofort zurück, das ist eine große Bedrohung für uns, denn sie waren davon überzeugt, dass David, wenn es zum Kampf käme, ihnen in den Rücken fallen würde und das wäre unter Umständen die Niederlage schlechthin gewesen. Also David und seine Männer mussten unverrichteter Dinge wieder umkehren. Und auf diese Weise bewahrte Gott David davor, dass er gegen sein eigenes Volk hätte kämpfen müssen. Soweit, so gut. Bis dahin die Geschichte, das ist jetzt sozusagen mal vorgespult bis zu unserem Punkt. Aber was dann passiert, das lässt den Druck auf David enorm steigen. Also wenn man das mit so einem Schnellkochtopf vergleicht, der Deckel wird zugemacht, die Hitze wird angemacht, jetzt kommt's. Und ich lese uns den Text für heute vor, 1. Samuel Kapitel 30, die Verse 1 bis 9a. Ihr könnt gerne mitlesen im Programmheft oder in eurer Bibel. Als David und seine Männer zwei Tage später in Ziklag ankamen, fanden sie die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Die Amalekiter waren in den Negev, also in diesen Bereich dort, eingefallen und hatten Ziklag verwüstet. Sie hatten alle Frauen und Kinder in der Stadt als Gefangene verschleppt und aber niemanden getötet. Als David und seine Männer die niedergebrannte Stadt sahen und feststellten, dass ihre Frauen und Kinder gefangen weggeschleppt worden waren, schrien sie laut auf und weinten, bis sie nicht mehr konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren unter den Gefangenen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Karmel. David kam in schwere Bedrängnis, denn die Leute sprachen davon, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Aber David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Er befahl dem Priester Abiatar ben Ahimelech, das Ephod zu bringen. Dann fragte er Jahwe, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Ja, verfolge sie. Du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen befreien, erhielt er zur Antwort. Da brach David mit seinen 600 Männern sofort auf. Ich vermute mal, dass jeder von uns mitbekommen hat, was vor ein paar Tagen in Westdeutschland passiert ist. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die könnt ihr euch mal angucken. Wasserfluten in ganz Deutschland, also in ganz Westdeutschland, ganze Landstriche und Dörfer sind von jetzt auf gleich vernichtet oder überflutet worden. und es hat viele Menschenleben gekostet und auch manche Existenzen. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen und irgendwie, wer Nachrichten nur mal angemacht hat, hat Bilder davon gesehen. Und ich erinnere mich noch an einen Bericht, ich denke, es war in den Nachrichten, in dem ein Mann interviewt worden ist, der gerade dabei war, sein Geschäft aufzuräumen, da die Sachen irgendwie rauszukehren oder was weiß ich. Und dann wurde er gefragt, ich weiß nicht mehr, wie die Frage war, aber er sagte sinngemäß Folgendes: Die letzten 2 Jahre hat er kaum etwas verdient wegen Corona. Und jetzt ist alles durch die Flut vernichtet worden. Und bei seinen letzten Worten fing er an zu weinen. Ein erwachsener Mann vor laufender Kamera, der weint. Und es ist so nachvollziehbar gewesen, wenn man das gesehen hat und wenn man das gehört hat, was diesen Mann als Tragödie getroffen hat. Wie reagierten David und seine Männer auf diese Tragödie, als sie nach Hause kamen und sahen, dass ihre Stadt, ihr Dorf niedergebrannt war? Ganz ähnlich. Sie hatten sich nach der, ich sage jetzt mal, 7-tägigen Dienstreise und dem für sie dann doch erfreulichen Ausgang sehr auf ihre Familien gefreut. Aber als sie sich Ziklag näherten, sahen sie schon die Rauchschwaden und sie ahnten Schlimmes. Solche Bilder kannten sie nämlich, teilweise hatten sie ja ganz Ähnliches selber getan. Sie wussten aber auch, wie grausam Feinde mit den wehrlosen Einwohnern von solchen Dörfern umgehen konnten. Und sie mussten Schlimmstes befürchten, nämlich, dass auch ihre Frauen und Kinder grausam ermordet worden waren. Das nenne ich Sorgen, das nenne ich Stress, das nenne ich Druck. Und als sie dann endlich in die Nähe von Ziklag kamen, und ich denke, die haben richtig Gas gegeben auf den letzten Metern, da war tatsächlich nicht mehr viel übrig. Das Dorf war niedergebrannt. Beim näheren Untersuchen der Trümmern fanden sie aber keine Leichen. Und deswegen konnten sie zurückschließen und sagen, okay, die haben unsere Familien, unsere Kinder, unsere Frauen mitgenommen, und zwar als Kriegsbeute. Und höchstwahrscheinlich, um sie dann zu versklaven oder später ihren Göttern zu opfern. Auch keine besonders tolle Perspektive. Und kein Wunder, dass David und seine Männer weinten und klagten, so lange und so laut, bis sie nicht mehr konnten. Hast du schon einmal geweint, bis du nicht mehr konntest? Also ich ja. Und erinnerst du dich noch daran, wie man sich danach fühlt? Nicht gut. Manchmal vielleicht ein bisschen erleichtert, aber in der Regel eher komplett erschöpft, kraftlos, leer, müde und trotzdem kann man nicht schlafen. Man hat lange nichts gegessen, aber man empfindet keinen Hunger. Man kann nichts essen. Jetzt stell dir vor, du hast gerade eine anstrengende Reise hinter dir. Du hast diese Tragödie erlebt, du hast das gesehen und alle mit dir haben geweint, geschrien, bis keine Träne mehr da war, bis die Stimme versagte. Aber die Situation ist danach noch genau die gleiche. Es hat sich nichts geändert. Die Dinger rauchen immer noch, es ist alles weg, deine Familie ist nicht da. Und in solchen Situationen sind wir Menschen alle gleich. Das hat man bei der Flutkatastrophe, finde ich, super gesehen. Kaum waren die Bilder von der Katastrophe gesendet und man hatte sich mit diesem ersten Schock irgendwie angefreundet oder ihn überwunden, da wurde nach den Schuldigen gesucht. In diesem Fall Klimakatastrophe und so weiter und so fort. Und jetzt geht es ja noch weiter, jetzt wegen irgendwelche Amtsräte oder was weiß ich dann da als Schuldige ausgemacht. Und in unserer Geschichte hier, da war es ein bisschen einfacher, den Schuldigen zu finden. Das war nicht Klima oder irgendwas, sondern das war David. Klar, es waren ja die Feinde, die das da gemacht haben, aber wer hatte denn befohlen, mit den Philistern in die Schlacht zu ziehen und die Familien allein zurückzulassen? Das war doch David gewesen. Und hatten wir nicht gesagt als Soldaten, David, das ist vielleicht nicht die beste Idee, wären wir mal bei unseren Familien gewesen, dann wäre das nicht passiert. Und war es nicht David, der immer die Kriegszüge gegen genau diese Völker befohlen hatte, die Amalekiter? Kein Wunder, dass die jetzt kommen und sich rächen. Und wenn man sich schon nicht direkt an den Feinden rächen kann, dann wenigstens an dem, den man als Schuldigen ausgemacht hat. Und dann heißt es in Vers 6, David kam in schwere Bedrängnis, denn die Leute sprachen davon, ihn zu steinigen, So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Die Männer waren erbittert. Kennst du das? Da war diese Tragödie in deinem Leben. Dir ist Leid zugefügt worden. Gegen dich wurde gesündigt. Zuerst hast du getrauert. Aber selbst als du nicht mehr trauern konntest, war dieser Schmerz noch da. Und dieser Schmerz hat das Potenzial, sich in Bitterkeit umzuverwandeln. Und das ist passiert. Ja, du hast nach dem Schuldigen gesucht. Und ja, Menschen haben dir das Leid angetan, aber die konntest du nicht belangen. Und dann blieb noch Gott. Letztlich war er doch verantwortlich, oder? Wie konnte er das nur zulassen? Ich dachte, Gott, du bewahrst mich vor Leid. Und dann hast du ihn in deinem Herzen gesteinigt, unter einem Haufen von Argumenten und Vorwürfen gegen ihn. Da ist er begraben. Gelöst und besser geworden ist dadurch überhaupt nichts. Im Gegenteil, die Bitterkeit vergiftet weiterhin dein Leben. An dieser Stelle, und das ist das Evangelium, die gute Nachricht an diesem Tag, zeigt uns Gott, wie wir Rettung erleben können, wie wir Rettung erfahren können. Vers 6 und 7 folgende: Aber David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Er befahl dem Priester Abiatar ben Ahimelech, das Ephod zu bringen. Dann fragte er Jahwe: Soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Ja, verfolge sie. Du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen befreien, erhielt er zur Antwort. Erinnerst du dich noch, Felix hat darüber gepredigt, an die Geschichte von David und Goliath, ich sag mal, die wohl bekannteste Geschichte. Der Lütte David, als, ich sag jetzt mal, Jugendlicher, kommt und tritt diesem Riesen Goliath entgegen und sagt hier mit voller Mut und Gottvertrauen, dich hau ich um. Du bist hier einer, der gegen Gott ist, dir zeige ich's und so passiert's auch. Aber hier sehen wir David, der verzweifelt ist, der am Ende ist, der selbst über den Verlust seiner Familie trauert. Hier sehen wir nicht den starken David, der furchtlos vorangeht und sagt, komm Leute, jetzt zeigen wir es ihnen. Nein, sondern ein verunsicherter und schwacher David. Einer, der unter extremem Druck steht, von seinen eigenen Leuten gesteinigt zu werden. Ein Leiter, der sich seiner Verantwortung mehr als bewusst ist. Ja, David war es gewesen, der entschieden hatte, in den Kampf mit den Philistern mitzuziehen. Und in dieser extremen Drucksituation tut David das, was er so oft getan hat. Er wendet sich an Gott. Wir lesen hier nur diesen einen kleinen Satz, aber der ist so wichtig. David holte sich Mut bei seinem Gott Jahwe. Und ich möchte dich fragen, was machst du, wenn du unter Druck gerätst? Wie gehst du mit deiner Verantwortung um, wenn Dinge schwierig werden und du Gegenwind bekommst? Was tust du im Angesicht von Sünde und Tragödien? Ich kenne beides. Ich kenne meine Reaktion, nicht zu Gott zu kommen, sondern alle möglichen anderen Druckablassventile zu bedienen. Sport, oder ich lenke mich mit Medien ab, oder. Oder ich fange an, in meinem Herzen Gott Vorwürfe zu machen. Aber dabei bleibe ich stehen. Ich halte ihn schön auf Entfernung mit meinen Vorwürfen. Mancher flieht zum Alkohol oder zockt ohne Ende vor der PlayStation oder dem Computer. Es gibt so viele Spielwiesen, wie wir versuchen, diesen Druck zu reduzieren, dem zu entkommen. Aber ich kenne auch die andere Reaktion, die David hier zeigt, nämlich zu Gott zu kommen. Aber wie geht das? Wie sah das bei David aus? Wie war das wohl, zu Gott zu kommen, sich Mut zu holen bei seinem Gott? Ich denke, wir haben die Antwort, nämlich in vielen von den Liedern, die David immer wieder in solchen besonderen Situationen geschrieben hat. Ich nehme nur ein Beispiel, Psalm 143. Hört mal genau hin, was David betet. Hör mein Gebet, Jahwe. Achte auf mein Flehen. Erhöre mich, denn du bist treu und gerecht. Geh mit deinem Diener nicht ins Gericht, denn vor dir kann kein Lebendiger bestehen. Der Feind verfolgt meine Seele, tritt mein Leben zu Boden und stößt mich in eine Dunkelheit wie bei den Toten im Grab. Mein Geist ist erstarrt, ich bin vor Angst wie gelähmt. Ich denke an die vergangene Zeit, grüble nach über dein Tun und überlege, was du geschaffen hast. Betend breite ich meine Hände zu dir aus. Meine Seele verlangt nach dir wie ein ausgetrocknetes Land. Jahwe, erhöre mich bald, denn mein Geist zehrt sich auf. Verbirg dein Gesicht nicht vor mir, sonst gleiche ich bald denen im Grab. Lass mich schon früh am Morgen deine Gnade erfahren, denn ich setze mein Vertrauen auf dich. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll, denn auf dich richte ich meinen Sinn. Rette mich vor meinen Feinden, Jahwe, denn bei dir suche ich Schutz. Lehre mich zu tun, was dir gefällt, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebenes Land. Zur Ehre deines Namens erhalte mein Leben, Jahwe. Gerechter Gott, befreie mich aus dieser Not. Sei so gnädig und vernichte den Feind. Lass umkommen den, der mein Leben bedrängt. Ich bin doch einer, der dir dient. Das hätte Davids Gebet sein können, vielleicht war es das. David kommt zu Gott, indem er mit ihm spricht, ehrlich und demütig. David ist sich seiner Hilfsbedürftigkeit total bewusst und gleichzeitig weiß er, dass Gott derjenige ist, der jederzeit aus allem helfen kann. Und so kommt David zu ihm und bittet ihn um Rettung, um Hilfe und um Leitung. Kommst du auch so vor Gott? Was ist deine erste Adresse, wenn du unter Druck gerätst? Von wem erwartest du Hilfe in deiner notvollen Situation? Wem schüttest du dein Herz aus? Wo erleichterst du dich von dem Druck, der auf deinem Leben lastet? Ich weiß es nicht, weil es uns nicht gesagt wird, aber ich vermute, dass David im Laufe seines Gespräches mit Gott gemerkt hat, wie in ihm wieder Hoffnung aufkeimt. Er wird wieder fähig, klare Gedanken zu fassen. Ja, er will sogar tätig werden. Und so fragt er Gott, soll ich diese Räuberbande verfolgen, werde ich sie einholen? Und Gott sagt ihm, ja, verfolge sie, du wirst sie ganz gewiss einholen. Jesus hat einmal gesagt, Matthäus 11, Vers 28, folgende: Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. So hatte David Gott kennengelernt. Er war sein Fels, sein Ruhepol, seine Zuflucht. Und Jesus lädt dich und mich heute Morgen ein, zu ihm zu kommen und genau die gleiche Erfahrung zu machen wie David. Bei ihm können wir Druck abbauen. Bei ihm können wir unsere Lasten abladen. Ihm können wir unser Leid klagen. Bei ihm können wir auftanken. Und ich möchte dich einladen, genau das zu tun. Nimm dir heute Zeit und komm zu Jesus mit deiner notvollen, druckvollen Situation. Du brauchst keine geschliffenen Worte dafür. Manchmal braucht man gar keine Worte dafür. Was du brauchst, ist ein Herz, das ehrlich ist, das demütig vor Gott ist und das glaubt, dass du bei Jesus genau an der richtigen Adresse mit deinen Sorgen bist. Wie geht die Geschichte weiter? Schnell erzählt. David und seine Männer holen die Feinde ein, schlagen sie vernichten und holen ihre Familien zurück. Alle leben, alle sind wohlauf. Sie erleben Rettung. Sie haben einen großen Sieg errungen. Aber ist das so ein Automatismus? Ist das so ein Ding, kurz zu Gott kommen, auftanken und dann läuft's? Ich habe hier eine 2-Euro-Münze. Könnt ihr nicht sehen, aber obwohl in Zeiten von Corona kennt man dieses Geldstück kaum mehr. Also da gibt es zwei Seiten, wie auf jeder Münze. Die eine Seite ist unveränderlich, ist immer dieselbe. Die andere Seite ist unterschiedlich gestaltet. Eine Münze hat immer zwei Seiten. Wenn eine der Seiten nicht vorhanden wäre, wüssten wir, das Ding ist nicht viel wert. Es ist ein bisschen Metall, da kann man nichts für kaufen, ist Falschgeld. Aber dadurch, dass beide Seiten vorhanden sind, wissen wir, das ist echtes Geld und es hat einen Wert, einen Kaufwert. David hatte von Gott die Zusage, du wirst die Feinde einholen und besiegen und schlagen. Du und ich, wir haben die Zusage von Gott. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid, bei mir erholt ihr euch. Das ist die eine Seite der Münze, die Zusage Gottes. Natürlich ist es wichtig, dass ich von der Wahrheit dieser Zusage überzeugt bin, dass ich glaube, dass es so ist, dass Gott das gesagt hat, dass das stimmt. Aber das allein ist noch nicht rettender Glaube. Die Überzeugung allein wird dich nicht verändern. Das alleine lässt dich nicht zur Ruhe kommen. Wie viele von uns Christen würden sagen, ja, Gebet ist wichtig, aber wie wenig beten wir? Wie viele würden sagen, ja, ich kann jederzeit mit allem zu Jesus kommen. Ja, ich kann Jesus alles sagen, aber wie selten tun wir es wirklich? Wie viele würden sagen, ja, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Aber wie viele Dinge sind uns wichtiger als er? Und wir sehen das daran, womit wir unsere Zeit verbringen, wofür wir unser Geld ausgeben und womit wir uns gedanklich die ganze Zeit beschäftigen. Also an Überzeugung mangelt es uns nicht. Aber das ist nicht die zweite Seite der Münze. Die zweite Seite der Münze ist unser Handeln entsprechend der gottgegebenen Verheißung. Das ist die zweite Seite der Münze. Unser Handeln entsprechend der gottgegebenen Verheißung. Ja, ich kann sagen, dass ich glaube, dass ich mit Jesu Hilfe auf dem Wasser gehen kann, so wie Petrus damals. Aber nachts in einem Sturm, in dem Jesus auf dem Wasser irgendwo da draußen ist und ich gedacht habe, das ist ein Gespenst, auf sein Wort hin den ersten Schritt aus dem Boot zu tun, aufs Wasser, das ist mal eine komplett andere Nummer. David war genauso traurig, müde und fertig wie vorher auch. Und doch, er geht zu Gott, er richtet sich an ihn und dann auf das Wort Gottes hin stellt er sich vor seine Männer, die ihn vorher steinigen wollten. Er motiviert sie mit dem letzten Rest seiner Kapazität und wahrscheinlich mit ganz, ganz viel Heiligen Geist zusätzlich. Er mobilisiert sie, er überzeugt sie davon, dass sie den Feinden hinterher müssen und sie ziehen los. Sie steigen wieder auf ihre Maultiere, auf ihre Pferde zu Fuß und gehen los und gemeinsam besiegen sie den Feind. Keiner konnte, als die da wieder losgezogen sind, wissen, wie das Ganze ausgeht. Wir wissen das, weil wir die Geschichte haben. Aber zu dem Zeitpunkt hatten sie nur David als Leiter, der die Zusage Gottes hatte. Und sie waren fertig, sie waren müde und hatten alles andere im Kopf, als jetzt nochmal loszuziehen. Aber auf das Wort Gottes hin ziehen sie los. Und wir haben die Zusage Jesu, wenn du ihm dein Leben übergibst, wenn du dich seiner Leitung unterstellst, wenn du dein Leben hier für ihn aufgibst, bereit bist, es aufzugeben, dann wirst du das wahre und ewige Leben bekommen. Das ist sein Versprechen. Keiner von uns weiß im Moment, wie es ausgeht. Wir leben im Glauben, aber der entsprechende rettende Glaube ist, dass wir tatsächlich entsprechend dieser Zusage unser Leben gestalten. Und das ist die alles entscheidende Frage. Lebst du so, dass das für dich eine Glaubenswahrheit ist? Das ist die zweite Seite der Münze. Und vielleicht ist Gott bei dir unter einem Steinhaufen von Bitterkeit und Schuld begraben. Und dann gilt dir seine Einladung erst recht. Komm zu mir, vertraue mir, gib mir deine Bitterkeit, deine Anschuldigung, deine Schuld, deine Verletzung und erlebe, wie ich, der Auferstandene, dein Grab der Bitterkeit und Schuld mit meiner Auferstehungskraft sprenge und dir Rettung bringe. Ja, manchmal ist es so, das Beste, was wir tun können, ist schlicht das. Just do it. Mach es einfach.